Detektor FM. Zurück zum Thema.
Fernsehsender und Streaming-Anbieter wie Sky und DAZN bekommen Konkurrenz, vor allem wenn es um die Übertragung von Sportereignissen geht. Internetgiganten wie Facebook und Twitter sichern sich immer mehr Übertragungsrechte. So zeigte Twitter beispielsweise 2016 Spiele der nordamerikanischen Football-Liga NFL. Auf Facebook läuft regelmäßig Baseball. Außerdem hat sich Facebook die Übertragungsrechte der englischen Premier League für den asiatischen Raum gesichert. Warum Sportstreaming für die sozialen Netzwerke so interessant ist und wie das den Markt verändert, darum geht es im dritten und auch letzten Teil unserer Miniserie zum Thema Sportstreaming. Mein Gesprächspartner ist dieses Mal Christoph Bertling vom Institut für Kommunikations- und Medienforschung der Sporthochschule Köln. Schönen guten Tag, Herr Bertling.
Guten Tag, grüße Sie.
Eigentlich kennt man Twitter und Facebook doch eher als soziale Medien. Warum drängen die sich denn jetzt auch immer mehr in den Live-Sport?
Sie drängen sich eigentlich gar nicht so aktuell in diesen Sektor rein, sondern es geht viel stärker darum, dass sie das eigentlich schon seit mehreren Jahren machen. Ich glaube, es ist relativ einfach. Twitter braucht Gesprächsstoff und Facebook braucht immer Content, neuen Content wie eine gefräßige Raupe, damit sie überhaupt überleben können. Und Sport und gerade Live-Berichterstattungen sind das Beste, was man haben kann. Man spricht viel darüber und die Spannung ist meistens da, wenn es live geschieht.
Also sagen Sie, es geht auch viel um Imagepflege und nicht um das rentable Geschäft dahinter?
Ich glaube, dass die Imagepflege eigentlich schon das Geschäft mehr oder minder ist. Also das heißt, dass man überhaupt die Möglichkeit hat, immer im Gespräch zu bleiben. Das Wichtigste für die sozialen Plattformen, also Twitter agiert da nochmal anders als Facebook, aber es ist immer wichtig, im Gespräch zu sein. Und ja, Sport hat sicherlich ein positives Image, aber es zieht vor allem die Ströme, die Massen an. Und damit kann man sehr, sehr stark direkt profitieren. Das ist ein direktes Geschäftsmodell.
Dann lassen Sie uns doch gleich mal Twitter und zum Beispiel so ein Stream wie DAZN vergleichen. Wie unterscheidet sich denn das Seherlebnis für den Zuschauer?
Ich glaube, der große Unterschied zwischen, ja, sagen wir mal, DAZN ist und Twitter ist der folgende, dass DAZN braucht eigentlich eine Fremdproduktion. Bedeutet, sie bekommen von den verschiedenen Veranstaltern, die das Basissignal oder das Bildsignal selber herstellen, bekommen sie einfach das gesamte Produkt und müssen das nur noch kommentieren. Also von daher haben sie eigentlich kaum selber Kosten, die sie noch nehmen müssen, sondern sie kaufen die Rechte ein, bekommen das Fremdmaterial und haben damit einfach sehr viele Möglichkeiten. Twitter selber muss versuchen, aus dem Sportereignis ein soziales Happening zu machen, also dass man dann tatsächlich die Möglichkeit hat, weiter darüber zu reden. Deshalb ist ihre Strategie natürlich, Gesprächsthema zu werden. Und worüber können wir besser sprechen als über Sport, wie etwas ausgegangen ist. Und so versuchen sie halt beide ihre Geschäftsideen über Sportinhalte zu generieren. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist, dass es jetzt technologisch eben auch möglich geworden ist, sehr gute Livestreamings im Internet zu platzieren.
Jetzt kennt man das ja von sich selber und sieht das auch immer wieder im Umfeld. Während so einem Sportereignis, da hängt man eben nicht nur am Fernseher oder am Computer, sondern auch oft am Smartphone, um die Reaktion zum Beispiel in den sozialen Netzwerken auch mitzuverfolgen. Also ist die Verbindung aus beidem, also dem sozialen Netzwerk und eben auch dem Sportereignis, eigentlich nur die logische nächste Konsequenz?
Ich würde es genauso sehen. Und ich glaube, dass die meisten Veranstalter und auch die meisten Medienunternehmen zunehmend daran arbeiten, Produkte zu entwickeln. Wir müssen halt nur Folgendes sehen, dass die technologische Basis war noch nicht da. Also Livestreaming war extrem anfällig in vielen Bereichen. Es war kein Premium-Produkt und wir wünschen uns erstmal, dass wir ein tolles Produkt haben, ein tolles Live-Produkt, das qualitativ ansprechend ist, ästhetisch ansprechend ist. Und dann kommt es aber zunehmend dazu, dass viele Menschen natürlich denken, Fußballspiel ist vielleicht auch doch ein bisschen langweilig und 90 Minuten mir das anzuschauen, was kann ich denn da nebenbei tun? Und da fängt Second Screen an, da fängt es an, tatsächlich interessant zu werden, dieses gesamte Live-Produkt noch anzufüttern, also mit Zusatzdaten oder Spielereien. Und das ist die Symbiose quasi, also soziale Netzwerke, Online-Angebote mit dem klassischen Broadcasting. Also viele sprechen auch von dem sogenannten Narrowcast, also dass jeder die Möglichkeit hat, so ein Produkt zu seinem eigenen Produkt zu machen.
Aber würden Sie denn sagen, dass das auch mehr Nähe zum Sport fördert? Weil man könnte ja sagen, okay, wenn man das im Fernsehen schaut, dann kann man eben nur den Kommentatoren lauschen, aber man hat keinen Zugang mit denjenigen zu kommunizieren. Über das soziale Netzwerk wäre das schon möglich. Also ist das eine engere Verbindung zu Sportlern oder auch einer Sportart?
Gute Frage. Ich glaube, dass es höchstwahrscheinlich eine Art scheinbare Nähe ist. Also wir kommen ja dem eigentlichen Ereignis nicht näher. Aber ich glaube, dass es zunehmend dorthin geht, dass die Leute auch nicht nur einfach ein Produkt haben wollen, das sie bekommen und das sie einfach nur rezipieren müssen, wie ein Couch Potato, also jemand, der tatsächlich nur da sitzt und sich das auf dem Sofa mit seinen Chips anschaut, sondern wir wollen selber aktiv werden und damit werden wir selber zum Prosumer, nennen wir das, also jemand, der das während er konsumiert, selber eben auch ein Produkt daraus macht. Und das sind ja soziale Medien. Also ich nutze ein Produkt und kann dieses Produkt dann weiterformen. Und damit ist es so eine scheinbare Nähe, weil ich selber aus dem Produkt etwas mache, mit wem ich darüber spreche, was ich tatsächlich aufrufe. Also ja, eine Nähe schon, aber eigentlich auch nicht.
Mit Facebook haben wir ja quasi schon über einen Tech-Riesen gesprochen. Jetzt gibt's aber auch noch andere große Unternehmen, die sich eben für Sportrechte interessieren, wie jetzt Amazon, Yahoo oder auch YouTube. Jetzt muss man sagen, okay, Amazon ist ein riesiger Konzern. Auch YouTube hat mit Google, sag ich mal, eine gewisse Power. Können da so Anbieter wie Sky eigentlich wirtschaftlich noch mithalten bei solcher Konkurrenz?
Es wird zunehmend schwieriger. Wir müssen allerdings natürlich auch sehen, wer hinter Sky wiederum steckt. Hinter Sky steckt natürlich News Corporation auch. B-Sky B steckt noch dahinter vom britischen Markt. Das heißt, es ist also auch ein internationaler Großkonzern oder einer der größten Medienkonzerne, die hinter Sky steckt. Ich glaube, es wird halt immer wichtiger zu sehen, dass es eine internationale Bewegung ist. Man kauft nicht mehr auf nationalen Märkten die Rechte ein, sondern es sind sehr große Medienkonzerne, wie auch Amazon, und sie treten alle auf den Markt. Also es gibt immer mehr verschiedene Interessen und es ist nicht mehr so, dass Sport große Ereignisse nur journalistische Produkte sind, sondern da sind tatsächlich große Unternehmen hinten dran, die auch genauso gut übertragen können und ein Unterhaltungsprodukt machen. Die haben gar keinen journalistischen Anspruch, sondern sie haben den Anspruch, ein globales Unterhaltungserlebnis für ihre Kunden herzustellen. Und das ist vielleicht auch eine Gefahr, dass wir noch nicht so richtig erkennen, dass auch journalistische Kriterien vielleicht teilweise unterwandert werden. Allerdings muss man es auch nicht zu tragisch, glaube ich, sehen, weil Sport ist halt einfach auch Unterhaltung. Aber viele kritische Aspekte darf man eben auch dabei nicht vergessen.
Aber glauben Sie, dass das dann, sage ich mal, in Zukunft auch irgendwann professionalisiert wird? Also dass man eben auch sagt, dass man die Kommentatoren einkauft für Facebook oder eben für Twitter, um das Ganze auch auf ein höheres Level zu bringen?
Das wird schon gemacht. Also das heißt, also Facebook zum Beispiel hat ja die eigenen Kommentatoren und kommentiert die eigenen Spiele. Also sie sind ja schon relativ lange auch dabei. Also auch schon 2015, 2016 haben sie Plattformen entwickelt wie Facebook Live und haben dann Fußballmatches zwischen Everton und Manchester United zum Beispiel eingekauft. Was sie dann machen ist, dass sie dann tatsächlich das Live-Signal einkaufen oder übernehmen und dann eigene Kommentatoren haben und die kommentieren dann tatsächlich ganz normal, wie wir es auch im journalistischen Bereich kennen.
Jetzt muss man aber auch sagen, bisher bewegen sich Facebook und Twitter eher auf dem amerikanischen und asiatischen Markt. Könnte es sein, dass bald mein deutscher Lieblingsclub eben auch bei Facebook oder bei YouTube verfolgbar ist?
Ich glaube, das kommt sehr stark darauf an, wie man sich in dem Rechtemarkt strategisch ausrichtet. Es ist immer noch so, dass gerade auch in Deutschland der Broadcast, also der klassische Fernsehmarkt, noch sehr, sehr stark Leitmedium ist. Also von daher, da gehen erstmal die Rechte hin und man muss natürlich auch gucken, dass man die Rechte auch schützt. Andererseits ist es natürlich so, dass Internet, Online-Plattformen immer wichtiger werden, auch immer mehr Möglichkeiten haben, technologische. Höchstwahrscheinlich wird es immer mehr ausgelotet werden, was man wem gibt. Also das heißt, wer bekommt welche Live-Rechte? Und ich glaube schon, dass Internet und die neuen Medien immer mehr eine größere Rolle spielen werden. Das denke ich schon. Aber ob es jetzt in den nächsten Jahren tatsächlich dazu kommen würde, dass man das nur noch auf Facebook sieht, das würde ich nicht sehen. Ich glaube, der Markt ist noch segmentiert danach, dass man Rechte ans Internet gibt, Rechte eben an TV gibt. Aber es ist eine ganz neue Welt und es fließt immer mehr Geld.
Facebook, Twitter und Co. setzen immer mehr auf die Übertragungen von Live-Sport-Events. Was sie mit dieser Strategie bezwecken und was das für die Konkurrenz bedeutet, darüber habe ich mit Christoph Bertling von der Sporthochschule Köln gesprochen. Vielen, vielen Dank dafür, Herr Bertling.
Sehr gerne.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.